Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an der Air Powerplay Piraten Air. Mein Name ist Samira El-Wassil. Ich bin Ihre Wochennavigatorin für den heutigen Flug durch die politischen Einschränkungen der Pressefreiheit. Und mit an meiner Seite begrüße ich meinen Co-Piloten gegen Despoten Friedemann Karik.
Ja, ich hatte mir, es ist fantastisch. Vielen Dank. Hier ist wieder eure erzählende Waffe, Samira El-Wassil. Ich hatte mir auch irgendwas mit Flugzeug überlegt und habe dann gemerkt, ich krieg's einfach nicht gut hin. Und ich bin so froh, dass ich es gelassen habe für den Einstieg, weil es war schon, vielen Dank, liebes Stewardess Samira. Das war schon ziemlich gut. Fantastisch. Das ist die 41. Episode. Letzte Woche hatten wir einjährigen Geburtstag, 40-folgiges Jubiläum und haben erzählt, dass wir ein Buch schreiben, was quasi fertig ist. Das heißt Erzählende Affen und erscheint im September im Ullstein Verlag. Damit ist jetzt einmal den Werbeblock auch abgearbeitet, oder?
Es ist das beste Buch der Welt.
Stimmt,
Also ich würde es auf jeden Fall kaufen, wenn ich es nicht schreiben würde.
Ja, ich kaufe es trotzdem, obwohl ich es geschrieben habe.
Ja, ich kaufe es.
Zehnmal, einfach nur, weil man es haben muss, weil die Wohnung dadurch auch wertvoller wird, um ein Vielfaches. Es wird fantastisch. Ihr könnt es tatsächlich, glaube ich, jetzt schon vorbestellen in den Buchhandlungen eurer Wahl, beim Verlag, auf allen möglichen Portalen, die ihr gerne nutzt. Es geht. Es wird dann am 27.09. ausgeliefert. Man kann es auch als E-Book kaufen. Ihr könnt es auch nicht kaufen, aber dann habt ihr einen Fehler gemacht im Leben. Und das sollte man ja vermeiden.
Das sind die Ansprachen. Kauft das Buch, damit ihr keinen Fehler im Leben gemacht habt.
Ansonsten, genau, habe ich noch eine Sache zu sagen. Vielen, vielen Dank für eure Mails zur letzten und vorletzten Folge. Ich komme nicht ganz hinterher. Ich habe alles schon gelesen und ich antworte auch auf alles. Und wir tauschen auch immer die schönsten, wichtigsten Mails sozusagen nochmal zwischen uns aus, Samira und ich. Aber es dauert ein bisschen. Also es kann ein, zwei Wochen dauern, bis ich antworte. Aber ich antworte wirklich. Ich verspreche es und es lohnt sich auch, mir zu schreiben, weil ich freue mich immer wahnsinnig.
Ja, dito, das kann ich auch nur zurückgeben. Und bei mir kommt noch eine allgemeine Unfähigkeit zu Korrespondenzen hinzu. Aber ja, ich freue mich ebenso.
Das merkt man ja im Podcast. Sie kann einfach nicht kommunizieren. Es ist einfach so. Und bevor die Mikros angegangen sind, habe ich uns auch schon mit zwei fast genauso erfolgreichen Podcastern in Deutschland verglichen wie uns, nämlich Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Und festgestellt haben, wir müssten es eigentlich so machen wie die. Die sind so schlau, wie die immer so erzählen aus dem Nähkästchen und man so mitlebt. Und das machen wir jetzt heute. Wir versuchen das heute jetzt auch mal zu platzieren, dass es nicht immer nur Politik, Gesellschaft und Gesellschaft ist als Themen. Und ihr könnt uns ja danach sagen, wie ihr das findet. Ob das jetzt cool war oder ob ihr sagt, ihr seid langweilig. Hört auf, aus eurem Leben zu erzählen, bitte.
Genau,
worüber reden wir sonst? Samira.
Wir fliegen heute durch die Gender-Sternchen. Es bricht zwar nicht gerade ein politischer Krieg der Sterne aus, das hindert aber das Imperium nicht daran, trotzdem zu versuchen, diese Sterne abzuschießen in Form der CDU, die das Gendern verbieten lassen möchte, zumindest in offiziellen Texten. Und in unserem tollen Flugzeug sehen wir außerdem, wenn wir aus dem Fenster schauen, auf unserer rechten Seite den belarussischen Machthaber Lukaschenko, wie er gerade versucht, Oppositionelle via Luftpiraterie entführen zu lassen und Geschichten erfindet, um das zu legitimieren. Und ganz am Ende in unserem Flight Entertainment läuft kurz vor der Landung noch endlich die Besprechung von Und morgen die ganze Welt. Yeah.
Glaube ich dir nicht. Wirklich? Ich weiß gar nicht, ob wir heute dazu kommen, Samira. Ein vollgepacktes Entertainment-Programm hier auf diesem nur einstündigen Flug. Übrigens, für eine Stunde sollte man nicht ins Flugzeug steigen. Das müssen wir an der Stelle kurz sagen.
Ja,
wirklich nicht. Macht man nicht. Vielleicht könnte man die Flüge verbieten, aber es ist alles nicht so wahnsinnig wichtig, wie diese seltsamen Verbotsdiskussionen, vor allem wie die Verbotsdiskussionen, die jemand erfindet. So ist es nämlich passiert, wie du eben schon angedeutet hast, in Sachen Gendersterne und überhaupt Gendern. Ihr merkt, dass wir es beide mal mehr, mal weniger machen, aber wir finden es auf jeden Fall gut. Und in dem Buch, was wir gerade schreiben, was ihr übrigens vorbestellen könnt, da haben wir uns auch eine Lösung ausgedacht, dass auf jeden Fall nicht das generische Maskulinum verwendet wird, weil es wäre völliger Quatsch. Wir hoffen, dass euch das dann zusagt, so wie wir es machen. Und Samira, du als alte Star Wars Spezialistin, du bist ja eigentlich Ehren-Jedi-Ritterin. Jetzt hätte ich nämlich fast Ritter gesagt, das wäre nämlich schon Quatsch gewesen. Kannst du mir nochmal erklären, in diesem seltsamen Wust aus Strohmännern, Strohfrauen, könnte man jetzt gendern, weniger wichtigen HinterbänklerInnen aus der CDU, die irgendwas gefordert haben und Dinge, über die eigentlich keiner streitet. Was genau ist passiert?
Das ist folgendermaßen, also einerseits müssen wir schon mal festhalten, so langsam fängt der Wahlkampf offensichtlich an und es werden, also da, wie soll ich sagen, die Wahlkampfanfänge sind ja immer berühmt-berüchtigt dafür, gerade wenn man eher ein Hinterbankminister ist, mit eher, ja, ich benutze das Wort orchideal ganz häufig in Bezug auf die Union, aber es trifft halt in diesem Moment auch, orchidealen Forderungen vorzupreschen, um einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren oder irgendwo eine Duftmarke zu setzen. Und hier war es der Landesvorsitzende der Hamburger CDU, Christoph Ploß, der eben Satzzeichen, also die das Gendern implizieren, verbieten lassen möchte, das er vorgeschlagen hat, eben in Gesetzestexten und bürokratischen Texten. Und er hat eben plädiert, dass das für die bessere Lesbarkeit notwendig sei. Eine Argumentation war auch, die fand ich sehr schön, dass gerade für migrantische Menschen ja die deutsche Sprache nicht noch anspruchsvoller gemacht werden sollte, als sie ohnehin schon ist. Und wenn man da jetzt noch dazu das Gendern eben durchsetzen würde, dann würde der Spracherwerb quasi damit erschwert. Was auf ganz vielen Ebenen frech ist, ja?
Ja, ich muss nur mal damit wirklich in diesem Fall, ohne Ironie oder so, damit ich es verstehe, jetzt nochmal ganz endgültig. Dieser Herr Ploß, heißt er, aus Hamburg, von der CDU, der forderte ein Verbot dieser Satzzeichen wie Sterne, Doppelpunkte, Unterstriche. Was gibt's noch, um gendergerecht oder neutral zu schreiben? Ja, das war's, oder?
Also, das war's, genau. Doppelpunkte, Unterstriche, Asterisken, genau. Ja.
Genau, die man in Hörer und HörerInnen, zwischen das Hörer und das Innen, würde man einen Stern zum Beispiel bauen, einen Unterstrich oder einen Doppelpunkt. Mhm. So, ich sag das jetzt hier nochmal wie so für Malen nach Zahlen, so nur damit wir vom Gleichen ausgehen und du mich korrigierst, wenn ich irgendwie falsch liege, bitte. Um anzudeuten, dass eben nicht nur, wie im generischen Maskulinum, Männer dorthin geschrieben und damit gemeint sind, sondern auch Frauen und alle anderen Geschlechter beziehungsweise Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen oder auf jeden Fall keinem binären Geschlecht und so weiter und so fort. Das heißt einfach, um zu inkludieren und das aufzumachen für alle. Also wenn da steht, HörerInnen mit einem Doppelpunkt, einem Stern oder einem Unterstrich, das klar ist, sind alle gemeint, egal auf welcher Gender-Ebene. Und ich glaube auch, es ist, wenn sich Menschen, die nicht sehen können, Texte vorlesen lassen, ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, da einen sozusagen Stopp einzubauen, damit sie das auch hören. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, aber das ist vielleicht für den Hintergrund auch nicht ganz unwichtig. Also an die denkt man sozusagen in dieser Diskussion eigentlich auch. Und jetzt hat Herr Ploß gesagt, er möchte, dass diese Benutzung der Satzzeichen verboten wird. Wenn wir nochmal festhalten, ich sage es jetzt noch einmal, ein CDUler wollte etwas verbieten.
Genau, es war auch übrigens sehr schön, in der Lanz-Ausgabe gestern war er auch zu Gast und Markus Lanz wollte von ihm diesen entscheidenden Satz hören. Er fragte ihn viermal, wirklich viermal, das ist sogar für Markus Lanz Verhältnisse viel. Also, sie möchten das Gendern verbieten. Und Ploß die ganze Zeit, ja, also verbieten, ich würde es jetzt, also sie drücken das jetzt natürlich sehr drastisch aus. Ich würde sagen, ich poche auf die korrekte Nutzung der deutschen Sprache. Und genau hier, in dieser Antwort entfaltet sich eigentlich das, die ganze Dichotomie, die wir hier absurderweise verhandeln. Also das Verbot der Satzzeichen einerseits, aber natürlich geht es ja um viel, viel mehr. Es geht ja eben nicht nur um eine Ablehnung der Interpunktion als solches, sondern um, wie Genderkritiker sagen würden, die Ablehnung der Ideologie dahinter. Das heißt, es geht um die Ideale, die hinter dem Gender stehen und eben hinter diesem kleinen Gendersternchen, die Inklusion, Sichtbarmachung, Gleichberechtigung versuchen zu erreichen durch eben Interpunktion, durch visuell machende Interpunktion, die für Sichtbarkeit eben aller Geschlechter zum Beispiel sorgen soll. Und darum geht es natürlich bei diesem Verbot im Allgemeinen, was schon wirklich einigermaßen absurd ist, weil bisher ist es so, dass alle das freiwillig machen, je nach, also Universitäten. Also er bezieht sich ja vor allem auf Beamte und Lehrkräfte und Dozenten. Er meinte, die sollen das eben nicht machen dürfen. Aber derzeit haben wir eben eine Situation, zum Beispiel Medienanstalten oder auch verschiedene Universitäten, die das intern verhandeln. Und ich finde das gar nicht mal schlecht, weil genau dieses interne Verhandeln, überhaupt diese Aushandlungsprozesse mit dieser Interpunktion ja genau Ausdruck dessen sind, was eigentlich gesamtgesellschaftlich erreicht werden soll. Nämlich, wie kriegen wir es denn hin, dass wir eine Sichtbarkeit aller Personen haben, dass wir Menschen aller Geschlechter mitdenken. Und deswegen kommt es natürlich gerade von der CDU, die ja auch gerne die Grünen eben immer als Verbotspartei verschreit, umso drastischer rüber und so dazwischen geprescht mit so einem Vorstoß, dass sie etwas, worüber Leute gerade wirklich sehr unaufgeregt und diplomatisch miteinander sprechen, diskutieren, auch debattieren, aber das wirklich, glaube ich, mit dem Anspruch, wir wollen ja alle nur das Beste irgendwie für die Gesellschaft, für eine progressive Gesellschaft versuchen, dass sie dann dazwischen preschen und sagen, so, das müssen wir jetzt aber sofort unterbieten, das kann nicht angehen, dass hier irgendwie die Sprache sich weiterentwickeln darf. Und wo kämen wir denn dahin, wenn Sprache sich weiterentwickeln würde? Und ich würde da gerne auf eine ganz grundsätzliche Prämisse zurückgehen oder das Ganze runterbrechen, nämlich die Frage, inwiefern unsere Sprache, unser Denken mit beeinflusst. Mhm. Weil das ist im Grunde genommen ja die Idee, die hinter dem Gendern steht, dass man sagt, wenn wir die Geschlechter mitsprechen oder mitschreiben, sozusagen in dieser Interpunktion, dann verändert das auch Aspekte der Gleichberechtigung zum Beispiel, weil wir für eine Wahrnehmbarkeit sorgen, für eine Sichtbarkeit. Und dann kommt immer das Beispiel, wenn Sie Arzt sagen, dann denkt man gemeinhin an einen männlichen Arzt, weil eben der Arzt nicht gegendert ist. Und Kritiker der Gender-Interpunktion sagen eben, das ist nicht hundertprozentig belegt, sprachwissenschaftlich. Und dann hat man auch Beispiele von Ländern, wo es zum Beispiel keine Genera gibt, also keine geschlechtsspezifischen Zuordnungen, wie im Englischen zum Beispiel, was ja nur den Artikel the hat und dann ist es the doctor und es gibt nicht the doctoress oder sowas, die aber auch nicht gleichberechtigt, weniger oder mehr gleichberechtigt sind als jetzt zum Beispiel eben die deutsche Gesellschaft, obwohl sie dort eben kein Geschlecht, kein weibliches Geschlecht haben in der Sichtbarkeit der Sprache. Und da würde es ja auch funktionieren. Also warum sollte man das dann hier machen? Und ein weiterer Kritikpunkt ist, dadurch, dass man erst zum Beispiel beim Gendern eben auch eine weibliche oder eine non-binäre Perspektive sichtbar macht in den Worten, würde man gerade Frauen, und das kommt meistens aus einer aus einem anderen feministischen Diskurs, würde man Frauen dann darauf reduzieren, eben die weibliche Version eines Berufes zu sein. Also sozusagen verknappt gesagt, man hat nicht jetzt ein Jahrhundert Feminismus erstritten und erkämpft, Emanzipation und Gleichberechtigung, nur damit man dann doch die Ärztin ist. Richtig reduziert könnte man auch sagen, richtige Emanzipation wäre, wenn eine Frau einfach ein Arzt sein darf, ohne dass das überhaupt ein Thema ist, welches Geschlecht sie hat. Und das sind tatsächlich, finde ich, auch valide Argumente, aber ich gehe mit der Prämisse, dass wir eben nicht, dass wir angeblich nicht nur an einen männlichen Arzt denken würden, wenn es eben der Arzt heißt, mit, weil die sprachwissenschaftliche Forschung oder die Kognitionsforschung in Zusammenhang mit unserer Sprache belegt, dass es einen Einfluss gibt zwischen der Art, wie wir Dinge benennen im Sprachgebrauch und wie wir über sie denken. Über George Lakoff hatten wir in einer vorhergehenden älteren Episode schon lange ausführlich gesprochen. Es ging um Obamacare und the Affordable Care Act und wie wichtig die Bezeichnung dieses Affordable Care Acts war im Framing und dementsprechend auch in der kognitiven Wahrnehmung des Gesetzes. Deswegen würde ich den gar nicht so großartig jetzt zitieren wollen, würde ihn aber jedem empfehlen zu lesen, weil es wirklich wahnsinnig spannend, was er als Linguist und Kognitionsforscher im Bezug auf den Zusammenhang zwischen Sprachbildern und eben Denkvermögen und Sprache im Allgemeinen herausgefunden hat. Aber ich würde gerne die belarussisch-amerikanische Kognitionswissenschaftlerin Lera Boroditsky sozusagen veranschaulichend zu Rate ziehen für unsere Arbeitsprämisse in Bezug auf das Gendern. Sie hat nämlich wahnsinnig spannende Forschung gemacht zum Thema Zusammenhang, Kognition und Sprache und hat festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt, zum Beispiel zwischen der grammatischen Genera und dem Nomen, welches dahinter folgt. Also vereinfacht gesagt, wir haben weiblich, männlich, sachlich, also der, die, das. Und je nachdem, welcher Artikel vor einem Wort steht, nimmt dieser Artikel, also die Geschlechtsform sozusagen des Nomen, vereinfacht gesagt, Einfluss darauf, wie wir das Objekt danach beschreiben. Und ein Beispiel war die Brücke, die im Deutschen eben weiblichen Artikel hat, die Brücke. Und im Vergleich dazu, im Spanischen ist das Wort Brücke mit einem männlichen Artikel bestückt. Und wenn deutsche Personen Brücken beschreiben sollen, dann benutzen sie eher Wörter, die stereotypisch dem Femininen zuzuordnen sind. Also die Brücken sind schön oder die Brücken sind elegant oder die Brücken sind anmutig. Wohingegen im Spanisch oder eine spanisch sprechende Person Brücken, die eben in der romanischen Sprache einen männlichen Artikel haben, eher mit männlich stereotypischen Prädikaten ausstatten würde. Also zum Beispiel, die Brücke ist eher lang oder die Brücke ist stark oder die Brücke ist kräftig oder so. Und das einfach rein auf Grundlage des Artikels. Nur das einfach mal, um das so in den Raum zu stellen, gegen die Prämisse, die Sprache beeinflusst nicht die Art, wie wir über das Geschlechtliche denken. Und das ist sehr unverfänglich, oder der Artikel ist ja sehr unverdächtig, sozusagen ideologisch aufgeladen zu sein. Also es ist gar nicht irgendwie ein politisches Feld, was wir hier aufmachen, sondern wirklich ein rein kognitiver Zusammenhang. Jetzt habe ich so viel geredet, Friedemann.
Es klang aber so, als könntest du noch lange weitersprechen, da will ich dich gar nicht unterbrechen.
Ich habe noch das Beispiel eben mit dem Russisch und dem Blau, dass man quasi durch die Benennung der verschiedenen Blauformen im Russischen das Gehirn dazu bringt, mehr Blau sehen zu können. Was ich als Erkenntnis unfassbar finde. Russisch sprechende Menschen sehen mehr Blau, oder ihr Gehirn erkennt, neurologisch nachweisbar im CTR, erkennt mehr Blau, nicht weil russisch sprechende Menschen bessere Augen haben oder irgendwas mit ihrer Iris anders ist, sondern weil sie von klein auf gelernt haben, einen Unterschied zwischen einem sehr spezifischen Dunkelblau, Sinje, und einem sehr spezifischen Hellblau, also Golubäu, zu machen. Mhm. Und wenn man einer russisch sprechenden Person sie in so einen Kernspintomographen reintut und man zeigt ihr diese beiden Blauformen, dann merkt man im Gehirn tatsächlich ein neurales Moment, das zeigt, es gibt einen Wechsel der Information. Also die Person merkt, etwas hat sich in der Realität verändert, und darauf reagiert das Gehirn. Wenn man einer englischsprachigen Person, die nur Light Blue und Dark Blue rein theoretisch kennen würde, aber im Grunde genommen gibt es keine extra eigenen Wörter für Blau, sondern es sind nur zwei verschiedene Versionen von Blau, dieselben blaue Töne zeigt und in einen Kernspintomographen tut, dann gibt es dieses Moment, das im Kopf registriert wird, es gibt eine Veränderung von dem einen Blau zu dem anderen, oder die Wirklichkeit hat sich gerade vor meinen Augen verändert, nicht. Mhm. Weißt du, also das finde ich, als ich das gelesen hatte, dachte ich, wir sollten doch alles tun, um wie diese russisch sprechenden Menschen zu sein, dass wir mehr blaue Töne sehen können. Ja. Und nichts anderes will Gendern hinkriegen. Gendern will einfach nur, dass wir mehr Menschen, mehr Geschlechter, mehr Geschlechtsidentitäten wahrnehmen und sehen können. Und für mich kommt dementsprechend der Verbot, diese Verbotsaufforderung von der Union oder von der CDU, der Aussage gleich, wir möchten nicht, dass ihr mehr blaue Töne sehen könnt. Wir wollen, dass ihr nur immer ein Blau seht und dass sich in eurem Gehirn auch nichts dazu verändert. So, und das kann man ja als Arbeitshypothese einer Gesellschaft, die sich weiterdenken möchte, auf jeden Fall erstmal annehmen und stehen lassen. Und wie sich das dann konkret ausgestaltet, weiß ich selber nicht genau. Ob wir jetzt mit der Interpunktion weiter so arbeiten, ob es eine andere Form gibt, weiß ich selber nicht. Wie gesagt, ich finde, ich höre auch die Argumente, die dagegen sind. Das ist für mich nicht komplett militant, das irgendwie auch vielleicht aus ästhetischen Gründen meinetwegen nicht 100% vertreten zu können oder Lesefluss, was auch immer. Aber das darüber reden und verhandeln und den Leuten quasi verbieten wollen, blaue Töne sehen zu können, rein theoretisch, das finde ich einfach komplett hochnotpeinlich als Wahlkampfauftakt.
Jetzt hat Professor Dr. Samira El-Wazil natürlich eigentlich schon wieder alles dazu gesagt, was dazu zu sagen ist. Und mit diesem schönen, mit dieser schönen auch Metapher des Blaus könnte man diese tote Katze, die uns da diskursiv auf den Tisch geworfen wurde, wie Boris Johnson den Ausdruck mal geprägt hat, auch sozusagen begraben. Ich glaube auch, dass allein, was du an Wissenschaftlichkeit vorgetragen hast, in der Kombination mit machen wir die Gesellschaft ein bisschen besser für alle, die sonst vielleicht ausgeschlossen sind, und die anderen müssen sich halt ein bisschen umstellen, und wir haben ja die Wissenschaft auf allen Ebenen sozusagen hinter der Idee, und es gibt da starke Kräfte dafür. Es ist wieder an so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe in letzter Zeit öfters, dass unsere Enkel und Enkelinnen eines Tages mal sagen werden, so, hä, warum habt ihr so lange dafür gebraucht? Also, und dann sagt man, naja, da waren aber viele Leute dagegen. Ja, aber warum waren die denn dagegen? Sagt alles auf der Hand. Ja, weil halt Veränderung. Und da lohnt sich tatsächlich noch vielleicht mal, das gesamte Spiegel-Interview war, glaube ich, der Auslöser von Herrn Ploss, wo er ausführlich dazu Stellung genommen hat, warum er das so möchte, das zu lesen, weil es ist wirklich ein Best-of, eine Top 10 der aktuellen reaktionären Argumentation in Anführungsstrichen. Es geht ihm nämlich natürlich nicht nur um diese Satzzeichen. Die findet er künstlich und falsch, grammatisch falsch, wie er sagt, und blöd. Naja, auf die hat er auf jeden Fall ästhetisch, glaube ich, keine Lust. Dann natürlich die seltsame Behauptung mit den MigrantInnen und so, okay. Aber grundsätzlich geht es ihm ja, und das finde ich interessant, weil das ist explizit auch äußern. Grundsätzlich geht es ihm darum, dass Veränderung scheiße ist, mal deutlich ausgedrückt. Und das möchte er nicht. Und dazu zieht er natürlich Menschen, wie zum Beispiel die Migrantin oder andere Menschen. Er redet zum Beispiel auch von den hart arbeitenden Menschen, von denen sich die Linkspartei angeblich entferne, wenn sie allen, ich zitiere, die Gendersprache oktroyieren möchte. Und er zieht da ausgerechnet Sarah Wagenknecht heran, sagt, na, die hat's verstanden. Sie ist ja auch ein interessanter Pappkamerade. Die hart arbeitenden Menschen, das heißt, wenn ich hart arbeite, dann automatisch möchte ich nicht, dass Sprache sich verändert. Also, das ist eine interessante Behauptung.
Höchst klassistisch auch, finde ich.
Ja, extrem, natürlich. Und als wüsste er, könnte er sprechen für die hart arbeitenden Menschen, das ist natürlich auch populistisch. Und natürlich das Standardargument, wenn Menschen die Sprache nicht mehr verstehen, als würden sie heute die gesamte Sprache verstehen, als wäre Sprache so inklusiv, dann fühlen sie sich entfremdet von der Politik und können nicht mehr an gesellschaftlichen Debatten teilhaben, als wäre das Problem, wenn da Satzzeichen drin sind. Und grundsätzlich steht sowieso diese ganze Gender-Sache starke, sehr starke identitätspolitische Attacken auf die freie Gesellschaft. Das lasse ich einfach stehen, weil natürlich immer, es geht immer gleich ums Ganze. Die ganze freie Gesellschaft ist natürlich unter Beschuss. Und dann zieht er natürlich wieder so anekdotische Evidenz her, weil es würden ja Studenten dann schlechtere Noten kriegen, wenn sie nicht gendern würden, was ja wirklich nachgewiesenermaßen einfach nicht passiert. Das stimmt einfach nicht. Also es ist so das Best-of inklusive, die Gendersprache stünde ja für den Trend, dass, ich zitiere, in unserer Gesellschaft Menschen immer stärker in Kollektive eingeordnet werden. Was natürlich wie immer Shoot the Messenger, wenn man es sichtbar macht, dass es verschiedene marginalisierte Gruppen gibt und deren Anliegen vielleicht amplifiziert und umsetzen möchte, zum Beispiel in Sachen inklusiver Sprache, dann der Vorwurf, dass man dann einordnet in Kollektive, so, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Und ich habe deswegen Boris Johnson eben zitiert mit der Dead Cat, weil man schon das Gefühl hat, dass diese Partei gerade aus einer inhaltlichen Totallehre, aus einem Vakuum heraus, solche Leute und diese Art von Anliegen, die natürlich genutzt werden für den Generalangriff, für den politischen Gegner, ganz gerne so nach vorne schiebt, damit man nicht diese Stille hört, die ansonsten herrscht, weil sie einfach sonst nichts haben. Es kommt einem vor wie Kinder, die bei irgendwas erwischt wurden, also mitgekriegt, der Klassenschluri hat wieder die Scheibe eingeworfen oder so. Und bevor er zur Rede gestellt werden kann, pinkelt er noch schnell in die Ecke, damit jeder über den Uringeruch redet und nicht über das Loch im Fenster. Ich meine, alles, was wir ernsthaft diskutieren, wo wir uns wirklich einig sind, dass es die großen Probleme und Fragen unserer Zeit sind, die auch keine einfachen Antworten kennen, wo ich auch nicht sagen würde, die und die Partei, lauft ihr nach, macht alles richtig oder der oder die PolitikerIn. Klima, Rassismus, Corona, Ungleichheit, Migration und so weiter und so fort. Digitalisierung. Auf alle diese Probleme hat die Partei von Herrn Ploss keine zwingenden Antworten. Sie hat eigentlich bei allen Mitschuld daran, dass es so weit gekommen ist, dass es zwingende Probleme sind. Sie hat die Diskurshoheit schon lange nicht mehr. Sie verliert die Debatten darüber. Und wenn mal aus der Ecke was Produktives kommt, Ralf Brinkhaus zum Beispiel, CDU-Fraktionschef, der sagt, ja, wir brauchen einen Aufbruch, wir brauchen große Investitionen, wir brauchen große Modernisierung. Es wird ein Jahrhundertprojekt, Klammer auf, man sieht in den USA, wie Joe Biden genau das umsetzt. Also vielleicht hat er sich da inspirieren lassen, Klammer zu. Oder auch Armin Laschet, der eben manchmal sagt, naja, wir müssen viel tun. Er sagt ja auch, es wird eine ganz andere Zeit als unter Merkel. Werden viele Dinge passieren. So, das kann man ja wertfrei mal so stehen lassen. Die tappen natürlich alle mit diesen Aussagen in eine klaffende Glaubwürdigkeitslücke, wie Hannah Arendt das mal genannt hat, weil sie ja 16 Jahre Zeit hatten, all das zu tun, was größtenteils auch immer gefordert wurde von anderen. Und was sie jetzt in guter merkelscher Tradition sozusagen zu ihren Anliegen machen könnten. Aber es ist halt eine herausfordernde Lage, in der man ist, wenn man es schon längst hätte tun können und man sich in jeder Talkshow dann von Klimaaktivistinnen oder Moderatoren vorhalten lassen muss, warum man es dann nicht schon längst getan hätte. Und so fragt man sich, ist es wichtig, dass dieser Hamburger CDUler sich gegen Gendersprache in der Art wendet und wir wirklich Star Wars haben? Und man muss leider die Antwort geben, ich würde sagen, eigentlich ist es nicht so wahnsinnig wichtig, was der Mann zu sagen hat. Aber es ist aus zwei Gründen und auf zwei Ebenen leider doch wichtig. Weil es die tote Katze ist, die davon ablenkt, dass auf allen anderen Ebenen diese Partei einfach sehr, sehr wenig zu sagen hat. Und zweitens, sie tatsächlich auch, glaube ich, nicht ganz unerfolgreich in der Reaktion fischen. Weil manche Leute, ich glaube gar nicht mal so viele, aber genug Leute, damit es sich vielleicht in ein paar Prozent lohnt, wirklich einfach überhaupt gar keine Lust auf jede Art von Veränderung hat und grundsätzlich dagegen ist. Und da ist natürlich gegen so einen Stern zu sein, in den Worten, ist natürlich auch so gratismutig. Es ist so billig, weil wenn du gegen Klimaschutz bist, dann musst du dich verteidigen und dann musst du dich vielleicht auch gegen deinen Kindern gegenüber verteidigen und der gesamten 99,9% der Wissenschaft. Aber gegen so einen Stern zu sein, das geht irgendwie. Da kann man einfach mal sagen, ja, das verhunzt die deutsche Sprache. So, das ist wie wenn man sagt, Windräder verhunzen die Landschaft, nur hat man da halt einen schwereren Stand. Mhm. Und man könnte da auch völlig drüber hinweggehen, wenn es nicht auch irgendwie, du hast es Hochnot peinlich genannt, und wenn es nicht so ein ermüdender Kampf wäre. Vor allem, was mir dann schon jetzt in diesem Wahlkampf, und so hast du das Thema ja eingeleitet, so ein bisschen Sorgen macht, ich frage mich langsam, wo führt uns dieses ständiger Aufmachen und Verschärfen von Konfliktlinien hin. So, wenn jetzt sogar schon das Gendern von Worten dann gleich, wenn da mit solcher Munition geschossen wird, dass quasi von der Totalitarismus von links hat, steht quasi vor der Tür. Der Stalinismus wird übernehmen. Jetzt müssen wir das letzte Gefecht hier, Hamburger Hill, wir müssen jetzt diese Sterne und diese Doppelpunkte finden. Wenn es gleich immer so antagonistisch auch formuliert wird, dann merkt man schon, es hat sich so eine seltsame Querfront, wo ein Hamburger CDUler Sarah Wagenknecht als Zeugin heranzitiert. Eine seltsame Querfront, quer durch die Gesellschaft und politische Gräben hinweg gebildet, die alles in so einen aggressiven Lagerwahlkampf verwandeln will. Weil ich verdächtige sie einfach, dass sie wissen, dass sie in einem sinnvollen, halbwegs vernünftigen, argumentativ geführten Diskurs eben gerade einen sehr, sehr schwierigen Stand haben aus besagten Gründen. Und sie stattdessen lieber so ein bisschen toxisch um sich schlagen. Und weil eben sonst von dieser Seite so wenig kommt, kriegen sie auch noch die Bühne und das große Spiegel-Interview. Und diese rhetorische Strategie der verbrannten Erde, ich bin wirklich kein Schwarzseher, aber auf diesen Sommer im Wahlkampf hat man nicht so richtig Bock, während wirklich andere Probleme anliegen. Mhm. Klammer auf, das wäre natürlich jetzt schon eine mittelgute Überleitung, aber du kannst natürlich gerne noch was zum Thema sagen, bevor wir nach Belarus gehen. Ich wollte es jetzt gar nicht so, es ist so passiert. Klammer zu, für den Schnitt, danke. Klammer zu.
nein, ich finde die tote Katze vor allem ein perfektes Bild, weil man das jetzt auch auf die Geschehnisse rund um die Luftpiraterie und das Runterholen der belarussischen Behörden des Flugzeuges anwenden kann, weil die Geschichte, die darum gebaut worden ist, um das zu legitimieren, im Grunde genommen auch eine riesige tote Katze ist, die wahnsinnig stinkt, die aber keiner als solche abnehmen will. Und der Umstand, dass wir das trotzdem besprechen, ist aber sehr prototypisch für das, was wir in diesem Fall eigentlich betrachten müssen.
Ey, ich wollte nur kurz anmerken, ich habe dieses Bild der toten Katze benutzt, ohne es zu erklären. Entschuldigung. Ich glaube, es kommt tatsächlich von Boris Johnson, könnt mich widerlegen. Die Taktik, wenn der Wind gerade gegen dich steht und Dinge besprochen werden, die du nicht besprochen haben willst als Politiker, dann mach etwas richtig, richtig Dummes oder Aggressives, wie bei einem Abendessen, wo du sitzt und die Gespräche gehen in die falsche Richtung und alle machen sich so ein bisschen lustig über dich oder du hast nichts zu sagen. Nimm eine tote Katze, wirf sie auf den Tisch. Dann werden dich zwar alle hassen, dass du die tote Katze auf den Tisch geworfen hast, aber es reden alle nur noch über die tote Katze und nicht über das Thema davor. Deswegen diese Dead Cat Strategy, die Boris Johnson wie aus dem FF beherrschte, Trump auch super. Immer, wenn es ihm wirklich an den Kragen ging, hat er irgendeinen kleineren, aber gemeinen Erlass gebracht gegen Migranten oder sonst irgendwas Provokantes, wo natürlich ein großer Aufschrei herrscht, aber man redet nicht mehr über das Thema davor. So, das nur als kurzer Exkurs in die Methoden der schlechten Menschen dieser Welt.
Das führt uns jetzt wirklich eins zu eins zu Lukaschenko.
Ja, okay.
Die schlechten Menschen dieser Welt.
Ja.
So, ich erzähle mal kurz nach, was passiert ist. Genau, Pfingstsonntag war es so, dass eben die belarussischen Behörden mithilfe eines Kampfjettes die Landung eines Passagierflugzeuges erzwungen haben, welches auf dem Weg von Griechenland nach Litauen war. Es war so, dass kurz vor der Luftgrenze zu Litauen musste das Ryanair-Flugzeug abdrehen und wurde bei seiner Landung in der belarussischen Hauptstadt Minsk von einem Kampfjet, einer MiG-29 begleitet, was schon ein einigermaßen irrsinniger Vorgang ist. Als Grund wurde damals im belarussischen Staatsfernsehen proklamiert, dass ein Bombenalarm der Hamas eingegangen sei. Aber den hatte die Hamas augenblicklich dementiert. Und bei der Landung wurde der Blogger Roman Protasiewicz und seine Freundin festgenommen. Und erstens ist er auf der Terroristenliste des belarussischen Geheimdienstes. Er ist Mitbegründer des oppositionellen Portals Nexta, was in Warschau wiederum operiert. Und er ist Chefredakteur des politischen Telegram-Kanals Bella Mova, die Followerzahlen im sechsstelligen Bereich hat. Ich glaube, 300.000 waren es, ein bisschen weniger. Und der natürlich sehr kritisch, sehr beißend, sehr, ja, auch berechtigterweise harsch Lukaschenko in diesem Kanal kritisiert und Informationen eben in Bezug auf Lukaschenkos Regierung verbreitet. Und interessant ist, dass Augenzeugen berichtet hatten, dass er in dem Moment, wo das Flugzeug dieses auch wahnsinnig gefährliche Manöver, by the way, geflogen ist, er direkt begriffen hat, dass es bei dieser erzwungenen Landung darum ging, ihn zu extrahieren aus dem Flugzeug. Also er hat Angst gehabt, er hat gezittert, also das, was die Augenzeugen berichten. Und kurz vor der Landung hat er seiner mit ihm fliegenden Freundin noch seine Tasche gegeben, in der mutmaßlich in seinem Computer drin waren und Unterlagen. Aber die Freundin wurde, wie gesagt, auch festgenommen. Ziemlich lange Zeit wusste man nicht, wo der Blogger hingebracht worden ist. Es gab wirklich keine Spur. Die Eltern haben eben sich auch an die EU gewandt und gesagt, ihr müsst uns oder unseren Sohn retten. Es war wirklich einfach vom Erdboden verschwunden, was ich als Vorgang doch einigermaßen besorgniserregend und beunruhigend fand, also einfach so von außen betrachtet als Bürgerin. Dann ist aber am Mittwoch ein Video von ihm ausgestrahlt worden, ist ebenfalls im belarussischen Staatsfernsehen. Und in diesem erklärt er, dass es ihm gut gehe, dass er gut behandelt werde. Er gibt zu, dass er verantwortlich sei für die Massenunruhen in Belarus direkt nach der Präsidentschaftswahl. Und danach war klar, dass er offenbar im Untersuchungsgefängnis zu sein scheint. Was Beobachter und auch die Eltern eben festgestellt hatten, als sie das Video gesehen haben und kommentiert haben, ist, dass er sehr mitgenommen aussieht, sehr stark gepudert ist. Und er sieht auch, also wenn man sich das so wirklich als Privatperson anguckt, aus, als man ihn ins Gesicht geschlagen, um ehrlich zu sein. Also ohne da jetzt beißt draufzuschauen. Aber ja, also ich finde schon, dass er ziemlich ramponiert aussieht. Jetzt gab es gestern, Merkel hat sich in Brüssel verhalten zu der Situation, beziehungsweise die 27 Staats- und Regierungschefs der EU haben sich auf strikte Sanktionen geeinigt. Einerseits Konten werden eingefroren, andererseits soll der europäische Flugverkehr dorthin abgeschnitten werden. Die Lufthansa hat auch ziemlich unmittelbar danach alle Flüge nach Minsk gestrichen. Irland hat nochmal eben diesen Akt als Luftpiraterie kritisiert und verurteilt. Und ich fand das wichtig, dass sie das Wort der Luftpiraterie in dem Kontext auch benutzt haben, eben für den Vorgang sozusagen eines Staatschefes. Und Kommentatoren sagen insgesamt, das ist eben eine durchorganisierte Geheimdienstoperation gewesen. Also es wird auch gemutmaßt, dass an Bord selbst der russische Geheimdienst mit dabei saß, weil eben der belarussische Geheimdienst, der übrigens auch KGB heißt, als verlängerter politischer Arm des russischen Geheimdienstes gilt und dass es eben eine große Putin-Nähe gäbe. Und ja, und relevant vielleicht für uns, vor allem als Durchdringer der Narrative und der Märchen, die eben auch politisch ganz gerne erzählt werden, ist vor allem diese schlecht erfundene Hamas-Bombendrohung. Weil parallel dazu eben eine E-Mail eingegangen war, also nachdem das Flugzeug gerade im Begriff war, runtergebracht zu werden, kam eine halbe Stunde nach der Landung eine E-Mail mit die Betreffzeile Allah Akbar, also Gott ist groß. Und der Absender dieser E-Mail war Ahmed Yolanov 1988@protonmail.com. Und das hat für einigermaßen Spott und Häme gesorgt. Das habe ich übrigens von Max Czollik. Es hat für einigermaßen Spott und Häme gesorgt, weil Yolanov ein gängiger jüdischer Nachname sei. Und dementsprechend die Geschichte, dass das jetzt jemand von der Hamas sein soll mit dem jüdischen Nachnamen, der eben sich zu dieser Bombendrohung bekennt in einem Flugzeug, das nach Minsk das nach Litauen fliegen soll, ist einfach so drüber. Also das ist so tote Katze. Mehr tote Katze geht gar nicht. Also die tote Katze trägt noch einen Partyhut und eine rote Nase so ungefähr. Das einem fast schon wieder Angst und Bange wird, was Lukaschenko glaubt, womit er durchkommt. Und das ist für mich das Interessanteste, die Machtdynamiken, die hier zum Ausdruck kommen. Weil man könnte einerseits sagen, was treibt einen Lukaschenko an, diesen 26-jährigen Blogger und Journalisten, mit hohen politischen und ökonomischen Kosten in Form eines wirklich komplett surrealen und kuriosen und wirklich aberwitzigen Stunts vom Himmel zu holen, vor Augen aller, um mit großen Sanktionen ja auch rechnen zu müssen und dabei gleichzeitig zu versuchen, sein Gesicht zu wahren, als wie er immer bezeichnet wird, letzter Diktator Europas. Und dann kann es ja eigentlich nur drei Antriebe geben. Entweder enormen Hass auf diesen Journalisten, der ihn die ganze Zeit vorführt, den kritisiert, der zeigt, was für ein Clown Lukaschenko ist. Enorme Angst vor seiner Informationsmacht, vor der Informationsmacht eines jungen Menschen, der einen Telegram-Kanal bedient mit fast 300.000 Followern. Oder aber enorme Chuzpe, beziehungsweise eine so große Gleichgültigkeit, was wir als politische Öffentlichkeit und was die EU über ihn denken könnte und was sie mit ihm machen könnte, dass er sich trotzdem rausnimmt, diesen ganzen Stunt mit dieser komplett idiotischen Geschichte, also wirklich diesem Harry G. Frankfurt-mäßigen Bullshit an den Tag zu legen. Und da musste ich eben wieder an Trump denken, weil im Grunde genommen hat er die Form der Lüge jetzt nochmal eins weiter gedreht. Er schafft hier eine politische Lüge, von der er weiß, dass die EU-Mitgliedstaaten wissen, dass sie eine politische Lüge ist. Und nichtsdestotrotz führt er sie auf als Inszenierung, weil er das Gefühl zu haben scheint, dass er trotzdem mit dem positiven Ergebnis dieser Lüge durchkommen kann. Und das ist ja die größte Machtdemonstration, die du an den Tag legen kannst. Wenn du lügst, der andere weiß, dass du lügst, du weißt, dass der andere weiß, dass du lügst und trotzdem gibt es keine Konsequenzen, die zu groß oder zu problematisch für dich sind.
Ja. In dem Moment bist du natürlich größer als das Konzept Wahrheit. Ja. Und hast alles erreicht. Das ist tatsächlich die gute alte Putin-Schule, ja, der das wirklich perfektioniert hat. Also du hast völlig recht, Protasiewicz war schon ein wichtiger Spieler in diesem Spiel. Ich glaube, er war ja wie die allermeisten anderen, die diese Telegram-Gruppen geführt haben oder verantwortet haben, im polnischen Exil. Also einige waren im polnischen Exil. Ich glaube, er war auch teilweise gar nicht mehr so aktiv. Da gab es auch innere Streitigkeiten. Und wie sehr jetzt sozusagen der Schlag gegen einen Kopf dieser aktivistischen Hydra wirklich dazu führt, dass im Land weniger Informationen verfügbar sind. Und in diesen Gruppen waren, es ging ja nicht nur um Informationen, sondern auch Aufrufe, Tipps zum zivilen Ungehorsam und so weiter. Also wie das wirklich jetzt den Widerstand als solchen trifft, dass dieser Mann im Gefängnis sitzt, ist die eine Frage. Und inwieweit ein Diktator wie Lukaschenko von Rache oder Hass oder Abneigung getrieben ist, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Natürlich wurden und werden alle Arten von AktivistInnen, Oppositionellen, MedienvertreterInnen, JournalistInnen und so weiter, auch ausländische, in diesem Land drangsaliert. Und natürlich wird versucht, eine Meinungs- und Informationshoheit zu erreichen. Aber wie du schon sagst, glaube ich auch, diese Art von spektakulärer Aktion mit solchen politischen und fast auch physischen Kollateralschäden, ein Passagierflugzeug vom Himmel zu holen, da geht es tatsächlich um die Erzählung, um das Narrativ. Und wie du ja schon angedeutet hast, erfolgreiche Populisten und Diktatoren sind auf ihre perverse Art ja manchmal wirklich begnadete Geschichtenerzähler. Zumindest begnadete Erzähler ihrer selbst. Und das sah man auch, finde ich, vor allem immer wieder während Corona, wo es nicht um das Ornamentale geht, ja, es geht nicht darum, einen goldenen Palast zu bauen und sich als starken Mann zu präsentieren, sondern wo man ja wirklich in der Krise als Populist, der behauptet, für das Volk zu sprechen, für das Volk zu arbeiten, ja eigentlich in einen Konflikt kommen müsste zwischen: Tue ich jetzt was für die Leute, die mich gewählt haben, oder tue ich jetzt was für mich, für meine Erzählung? Und ich finde an den Beispielen Trump, Bolsonaro, auch Narendra Modi in Indien gerade jetzt, sieht man, wie wichtig es denen eigentlich nur ist, das Narrativ von der helfenden Hand, von dem starken Mann, vom Krisenmanager aufrechtzuerhalten und sie sich überhaupt nicht darum kümmern, ob ihre Leute jetzt wie die Fliegen sterben oder nicht. So, Modi hat von Anfang an immer wieder nur versucht, sich als den großen Vater der Nation, der Indischen und so weiter darzustellen und völlig versagt bei der Bekämpfung der Pandemie. Und genauso hat Putin viel meisterhafter es immer wieder geschafft, beide Bühnen zu bespielen, die du ja eben auch schon angedeutet hast. Er hat sehr, sehr gut verstanden, dass es eine Vorder- und eine Hinterbühne für ihn gibt. Dass er in die Welt hinaus, Richtung Westen, ganz anders erzählen muss als nach innen. Und dass das nicht so stringent sein muss, wie man vielleicht denken würde als starker Mann. Es ist gewissermaßen, könnte man sagen, ist es eine ironische Selbsterzählung. Weil er zum Beispiel die Krim von sozusagen anonymisierten Soldaten überfallen lassen kann und dann sich vor die Weltöffentlichkeit stellt und sagt, naja, aber das sind ja, hatten ja keine russischen Uniformen an. Und alle wissen, dass er lügt. Und er weiß, dass alle wissen, dass er lügt. Und alle wissen auch, dass er weiß, dass er lügt. Das heißt, dieses Spiegelspiel sozusagen im Subtext ist überhaupt nicht konfliktreich. Es ist allen klar, was da passiert. Genauso dieses wunderbare Bekennerchen-Schreiben, was du eben noch, ne, was per E-Mail dann kam. Das ist ja absichtlich so hanebüchen. Man kann davon ausgehen, dass der belarussische KGB bzw. der russische FSB bessere Fälschungen von Bekennerschreiben der Hamas hinbekommen würde, die übrigens einigermaßen überrumpelt war davon und sofort gesagt hat, wir haben damit nichts zu tun, wenn sie wollten. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht eben darum, dem Westen und der Welt zu zeigen, schaut mal, was wir machen. Und wir geben uns noch nicht mal Mühe, es zu vertuschen. So, wir machen das, was ganz klar gegen alle Konventionen verstößt und was eine große Provokation ist und nebenbei auch noch einen wichtigen Oppositionellen zur Seite zieht. Dazu gleich mehr, was das für eine narrative Wirkung auch in die Szene rein hat. Aber wir machen das und wir geben uns nicht mal Mühe, die Spuren zu verwischen. Im Gegenteil, wir strecken euch die Zunge raus. Und dieses ironische Erzählen ihrer selbst, das ist die eigentliche Botschaft. Nach innen zeigt es natürlich, seht her, Leute, also den Anhängern wie auch den Gegnern, und da kann man, ist Putin gleichzusetzen mit Lukaschenko, seht her, ich bin so stark, Ich lüge dem Westen, den Verlogenen aus meiner Sicht, ins Gesicht. Und wenn sie mich zum Antagonisten machen wollen, in der gesamtglobalen Ethik, wie sollte man als Staatenlenker sein, weil sie sind ja so tolle Demokraten und so weiter, dann kriegen sie von mir den stärksten, mächtigsten, kühnsten, gemeinsten Antagonisten, den man sich vorstellen kann. Das heißt, für euch, für meine Leute spiele ich dieses unsaubere Spiel mit. Für euch verstelle ich mich vielleicht auch, wie Putin das immer macht, bei den Gipfeltreffen und reise zu G7 und G20 und so weiter und schüttel nett die Hand und lächle in die Kamera und spiele deren Spiel mit. Obwohl das ja eigentlich, müsste man eigentlich sagen, ist das nicht unehrenhaft? Ja, mit Angela Merkel und so weiter sich da so hinzustellen? Na, ganz im Gegenteil, weil er tut es ja für seine Leute und für sein Land. Das heißt, er zeigt, ich spiele hier falsches Spiel. Alle Seiten wissen, dass es falsches Spiel ist. Aber es erhöht mein Kapital eigentlich noch so. Und das war bei der Krim so. Natürlich in Syrien. Das ist mit seinen Trollarmeen so, die er immer wieder losschickt, die ja inzwischen jedes große Thema in Europa, jeden großen Wahlkampf befeuern. Und alle wissen, es ist Russland. Genauso der Eingriff in die Wahlkämpfe in den USA und so weiter und so fort. Alle wissen es. Aber es ist so lange gutes politisches Kapital für Putin, solange er immer sagt, nein, nein, das stimmt alles nicht. Und genau das ist auch die Erzählung hier. Die Erzählung in den Westen geht, ich kann machen, was ich will und ihr könnt mich nicht wirklich daran hindern. Und ich zeige euch das auch immer wieder, rein performativ. Und ihr habt dann das Problem, die EU hat das Problem, eine gemeinsame Stimme zu finden. Und ihr zerfleischt euch gegenseitig, ob jetzt Heiko Maas schon den richtigen Ton gefunden hat oder nicht. Wir haben überhaupt gar keine Probleme damit. Und vor allem zeigt es den Leuten wie Protasiewicz und die noch aktiv sind, die dunkle Macht, ja, die Antagonisten, die wir angeblich sind, mit der ihr euch anlegt, die ist so groß, sie kann Flugzeuge vom Himmel holen und der Westen kann euch nicht beschützen. Und dass wir dafür lügen und betrügen müssen und dass wir nicht offen spielen, das zeigt nicht, dass wir solche Schweine sind, sondern wie gerissen wir sind und dass wir alles tun würden, um zu gewinnen. Und ich glaube nicht, dass Lukaschenko so viel Angst vor diesem Mann hatte. Und ich glaube auch nicht, dass er stark ist. Ich glaube, er war ganz schön in der Defensive. Aber wie jeder Antagonist sind auch Putin und Lukaschenko immer nur so stark, wie die Angst der Protagonisten sie sein lässt. Und ihre Selbsterzählung wird paradoxerweise stabiler, je fragiler ihre Geschichten werden in dem Moment. Je leichter sie sich über, ja, da sind wir wieder bei der Glaubwürdigkeitslücke, sie sich darüber hinwegsetzen, wie leicht sie sich über jede Ethik, über jede Konvention, über jede Sitte, die wir kennen, hinwegsetzen. Weil das zeigt ihren direkten Gegnern, wir kriegen euch überall, irgendwann, und uns sind keine Kosten so hoch. Wir verlieren sogar das Gesicht, nur damit wir euch kriegen. Und das macht uns stark.
Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du ansprichst, weil es natürlich um Identitätsbildung und Kollektiv im Performativen, also in der Handlung geht. Also hier jetzt natürlich in der politischen Performance, klar. Aber das knüpft eins zu eins zu den Tribalismus-Aspekten, die wir ja in der letzten Folge besprochen hatten, dass du vermitteln, also um auch eine Stärke sowohl als Individuum als auch als Kollektiv zu vermitteln, musst du das natürlich in Form von Symbolhandlungen, Inszenierungen, Aktionen, Handlungen in irgendeiner Form zeigen und vermitteln, wie du dich positionierst. Und das führt uns vielleicht gedanklich immerhin zu dem Film Und morgen die ganze Welt, der auch diesen Aspekt, also der Selbstpositionierung, der politischen Haltungspräsentation sozusagen und wie das kippen kann, wenn das sozusagen in ein Extrem geht oder in ein extremistisches Handeln, also quasi eine Hyperpositionierung, eine krasse Selbstpositionierung zur Stärkung des Kollektivs, wie das dazu führen kann, wenn das Tribalistische sozusagen fast pervertiert wird oder fast korrumpiert wird. Deswegen erstmal die Frage, und endlich tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, aber jetzt kommen wir zu dem Film.
Nein, überhaupt nicht. Stimmt gar nicht. Es war gut. Es musste diese Filmkritik, die musste so ein bisschen wie so Kimchi, die haben wir so eingebuddelt in so eine Amphore und im Garten vergraben. Und jetzt holen wir sie raus, wenn sie so richtig säuerlich gut durchgesottet ist. Hoffe ich.
Ja, ich hoffe auch. Müssen wir jetzt auch abliefern. Aber erstmal die Frage, was war dein erstes Gefühl zu dem Film, nachdem du ihn gesehen hast?
Es ist schwer. Ich hatte jetzt so schulstreberhaft nochmal den Titel und das Lied recherchiert. Aber darüber kann er gleich sprechen, weil das ist natürlich die viel bessere Frage. Was mein Gefühl war, Ich bin tatsächlich mit einer gewissen Ratlosigkeit aus dem Film gegangen. Mhm. Und wir sind ja hier kein Filmpodcast, da gibt es viel bessere, zum Beispiel Cuts, den man empfehlen kann. Aber ich werde jetzt hier nicht über Kameraführung oder Dialoge oder Schauspielleistung reden, weil das fand ich schon alles auf jeden Fall gut. Also da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh Gott, ganz schlecht oder wahnsinnig brillant. Ich bin tatsächlich, habe mir überlegt, was der eine Punkt ist, den ich sozusagen gerne besprechen würde, der hier irgendwie hingehört. Und ich bin tatsächlich mit der Protagonistin nicht ganz klar gekommen. Also mit der Heldin.
Luisa, die Tochter genau. aus einer wohlhabenden Familie ist, die eine Jagdbegeisterung hat und die sich dann eben einer extremistischen Antifa-Gruppe anschließt.
Genau, das ist eigentlich der Plot in einem Satz. Luise schließt sich dieser Antifa-Gruppe an, die tatsächlich auch sehr zwiegespalten ist zwischen gewaltfreiem Widerstand, zwischen Aktionen, zwischen Wohnprojekt, Kultur, Events und so und eben einer eher militanteren Gruppe, die Nazis halt aufs Maul geben will. Und Luise ist schnell fasziniert eben von vor allem von diesem gewalttätigen Arm und gerät da so ein bisschen rein und es menschelt natürlich und es liebelt natürlich auch so ein bisschen. Und ihr Hintergrund wird so nebenher erzählt, dass sie eben aus gutem Hause kommt. Der Vater ist Jäger und man fragt sich natürlich, was fasziniert sie jetzt so daran. Sie ist, glaube ich, auch junge Jurastudentin, es werden so Szenen aus dem Studium gezeigt, die ersten politischen Diskussionen im Seminar, da gibt es dann eher ein bisschen rechtere, konservativere Studenten, die nicht einverstanden sind mit der Regierungslinie, glaube ich, hinsichtlich Migration und sie und ihre Freundin sind dagegen, sie sind eher links und tatsächlich muss man ja sagen, dass über den Verlauf ihrer Heldenreise sie eigentlich die radikalste und militanteste wird. Also sie überholt quasi alle anderen. Am Anfang ist sie so ein bisschen naiv, tapsig, darf sie überhaupt mitmachen bei den coolen Linken und so. Und sie überholt alle links. Während schon der Draufgänger, der schöne Draufgänger schon langsam aber sicher merkt, jetzt ist er zu weit gegangen, jetzt wird's brenzlig, ist sie immer noch, will sie eigentlich die Aktion nicht abbrechen. Und ja, wie du schon gesagt hast, kann man den Film natürlich oder ihre Reise darin lesen als Kommentar auf einen Tribalismus oder die Schwierigkeit, ein eigenes Lager zu finden und darin die richtige Rolle zu spielen, dass sie so zwischen Außenseiterin, werde ich überhaupt hier akzeptiert, darf ich überhaupt mitspielen und ich bin die krasseste von allen, dass sie da kein so Mittelmaß findet und dass dort auch viele stark nach Antagonismen handeln. Also die Nazis werden dämonisiert, würde ich jetzt sagen, in dem Beispiel vielleicht auch nicht ganz so unrecht, aber es wird auch nicht weiter reflektiert, warum die so sind oder wie man anders dagegen vorgehen könnte, als sie irgendwie anzugreifen. Und ich fand es gut, weil der Film uns, glaube ich, schon was darüber erzählt, warum es eben so wichtig ist, seinen Platz zu finden auf einem politischen Spektrum, in einer Gruppe, in der Frage Gewalt oder Nicht-Gewalt, im Leben allgemein, auch gerade in der Abnabelung von der Familie vielleicht, die dann damit nicht so einverstanden ist mit diesen Wahlen. Und warum, das schreibt so ein bisschen auch das Thema vermeintliche Cancel Culture, warum Angriffe aus der eigenen Gruppe, aus der eigenen Familie, wie Giovanni Di Lorenzo sagen würde, so viel schmerzhafter sind und uns so umtreiben, weil eben Solidarität dann viel schwerer zu organisieren wird. Und so ist es auch im Film, wenn am Ende diese drei jungen Leute, die juristische Konsequenzen entgegensehen, dass die dann untereinander noch zusammenhalten, ist dann sehr, sehr schwer, als dann der gemeinsame Feind so ein bisschen wegbricht oder sich verändert. Also so diese Binnenstabilität oder Stasis, dass die oft nur durch Druck von außen gehalten werden kann und dass dadurch, wenn von innen die Kritik kommt, dass die Schwere der Verletzung dann noch größer ist und so. All diese Metaebenen finde ich wertvoll, nur gerade in der Protagonistin dann in ihrer Entwicklung ist mir nicht klar geworden, was hat sie jetzt daraus gelernt? So, vielleicht muss das auch ein Film, bin ich da auch zu moralisch. Aber wohin hat sie sich jetzt entwickelt? Und was ist jetzt wirklich ihre Antwort darauf? Also auf allen Ebenen. Also politisch, gesellschaftlich, zwischenmenschlich, familiär, sehr viele offene Fragen. Und die ein oder andere, finde ich, hätte man schon erzählerisch noch weiter beantworten können. Oder siehst du es ganz anders?
Mhm. Nein, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich hatte das nämlich auch dieses Gefühl, also ich bin auch mit großer Ambivalenz dann aus dem Film rausgegangen. Also ich war nicht im Kino, aber jetzt emotional rausgegangen. Und meine Frage, mein Fragezeichen, was dann blieb, war, wenn man das Ganze als eine Art politische oder gesellschaftspolitische Coming-of-Age-Geschichte liest, tatsächlich, die auf allen Ebenen ihre politische Positionierung, also romantisch, erotisch, familiär, akademisch und dann performativ und auch politisch abarbeitet. Was ist das Ende ihres Coming-of-Ages? Also was ist, nachdem der Initiationsprozess, den sie dann in verschiedenen Etappen ja sozusagen durchlebt, mit Aktionen, militanten Aktionen, weniger militanten Aktionen, das Knutschen in einer Antifa-Party, nachdem sie diese Initiationsprozesse und dann ja auch diese transformativen Prozesse ihrer Figur offensichtlich dann so hinter sich gebracht hat, bis hin zu symbolischen Verletzungen oder auch zu echten Verletzungen und Heilung sozusagen danach, ist die Frage, was ist auf der anderen Seite dieser Transformation? Was ist auf, also wenn sie aus dem Wald, in dem sie diese Initiation erlebt, wieder zurückkehrt, was ist aus ihr geworden und wo kehrt sie wieder hin zurück? Und das, weiß ich nicht, vermutlich versagt uns der Film genau diesen Aspekt, um vielleicht ja auch diese Ambiguitäten, die Komplexität und auch die innerlinken Kämpfe genau in Bezug auf diese Themen vielleicht auch eben individuell abzubilden. Also es gibt ja dann keine Lösung. Und der zweite Aspekt ist natürlich die Verhandlung der Ästhetik des Widerstands. Also wie genau geht man gegen Faschismus vor? Ab wann, wie harsch, wie scharf sollen, dürfen, können die Mittel sein? Und ist es zu verurteilen, wenn man bis zur Brutalität geht? Klammer auf, ja natürlich, Klammer zu. Und der dritte Aspekt war für mich dann natürlich eine gefühlte Gleichsetzung von der Militanz von faschistischen Rechten und gewalttätig agierenden Linken in dem Moment, wo sie dann wirklich zu einer Lösung am Ende greifen, die sehr extrem ist, ohne das Ende vorweggreifen zu wollen, aber die sehr, sehr extrem ist. Und diese drei Aspekte, die da so im Ungefähren blieben tatsächlich, die haben mich ratlos eben zurückgelassen auch. Ich war vermutlich intendiert. Hinzu kam, ich habe dann erfahren, dass das eben auch sehr viele autobiografische Elemente von der Regisseurin Julia von Heinz beinhaltet. Sie also auch Sachen, die sie ja selber erlebt hat, im Film verarbeitet hat. Und das hat meinen Blick ein wenig verändert, ein klein wenig verändert, weil ich ihr in dem Moment ja dann nicht absprechen können dürfte, dass sie selber diese grauzonigen Momente sozusagen erlebt hat und eben keine Eindeutigkeiten überhaupt möglich sind und deswegen sie selber im Film darauf zurückgreifen muss, das genauso zu abzubilden. Und alles, was ja eindeutiger geworden wäre, wäre ja dann auch sofort wieder ein Schablon oder ein Klischee gewesen. Und da fand ich aber manchmal auch, es ist ein bisschen klischeehaft, aber vielleicht war das auch intentionell, erzählerische Intention. Deswegen will ich mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Deswegen weiß ich nicht, ob es ein Qualitätskriterium ist, dass ich ratlos zurückblieb oder ein Kritikpunkt. Auch das kann ich nicht genau sagen, aber ich war so, okay.
Tatsächlich kann man natürlich sich jetzt einfach machen und sagen, also man kann sich auf zwei Seiten einfach machen und sagen, das ist ein Lapsus sozusagen der Erzählung des Films, des Plots, dass uns dieses Ergebnis der Transformation vorenthalten wird. Oder man kann auf der anderen Seite sagen, das sind einfach unsere von Hollywood versauten Rezeptionsgehirne uns beiden, die immer diese klassische Heldenreise dann auch dieses Ende dann einfordern. Und wenn das nicht passiert, dann gehen wir sozusagen unbefriedigt aus dem Erlebnis raus. Und das ist eigentlich, wie du schon gesagt hast, die komplexere Variante. Ich will mich da auch gar nicht festlegen. Ich hätte mich sozusagen mehr gefreut, ich habe den Film sehr gerne gesehen, ich hätte mich mehr gefreut, wenn sie am Ende, also ich hätte es sogar gemocht oder ich hätte es sogar geglaubt, wenn sie am Ende sich wirklich noch weiter radikalisiert hätte und ich dann verstanden hätte, wir sehen hier die Geschichte eines Abschieds aus der Gesellschaft und dass sie sozusagen für die gerechte Sache kämpft und die mir auch vielleicht auf eine Art sympathisch ist oder die ich grundsätzlich unterstütze, der Antifaschismus, das wäre dann für mich besonders, das hätte mich gereizt, dann sozusagen noch ein Urteil zu fällen oder dann meine Position dazu zu finden, Ne, weil ich dann sehe, okay, eine junge Frau, die eigentlich alles hat, die es nicht bräuchte, radikalisiert sich und wird wirklich militant und es, so endet es auch und sie kommt nicht zu Sinnen. Das hätte mich nochmal auch anders ins Nachdenken gebracht, wo auf dem Weg dahin genau die Einstiegsdroge lag, wo sie hätte umkehren können oder wo man die Kritik ansetzen könnte. Das hätte das alles noch irgendwie so ein bisschen ja, für mich relevanter gemacht. Und deswegen habe ich auch so viel über den Titel nachgedacht. Und der ja ein Nazi-Lied zitiert und morgen die ganze Welt. Und ich habe fälschlicherweise vor ungefähr 17 Wochen, als wir zum ersten Mal diesen Film angekündigt haben, dass wir über den sprechen wollen, habe ich behauptet, es hätte was mit dem Horst-Wessel-Lied zu tun. Das stimmt natürlich nicht. Das Horst-Wessel-Lied ist, hat Horst Wessel getextet und ist was anderes. Dieses Lied, was hier zitiert wird, heißt Es zittern die morschen Knochen und stammt von Hans Baumann. Hans Baumann gilt als ja so was wie ein Nazi-Bade. Der hat sehr, sehr viele Lieder geschrieben. Also immerhin ein Drittel aller sogenannten Pflichtlieder, also Fahnen- und Feierlieder der Nazis, die so ritualisiert abgesungen wurden in Hitlerjugend und SA und SS, die gehen auf ihn zurück. Das muss man sich ja vorstellen. Aber wirklich, wirklich sozusagen der Ralf Siegel dieser Diktatur. Und ist auch schon 1933 früh in die NSDAP eingetragen. Also man kann ihn, glaube ich, mit Fug und Recht einen überzeugten Nazi nennen. Und er hat dieses Lied geschrieben, es hat mehrere Strophen. Und diese entscheidende Strophe lautet unter anderem: Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt. Denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Und das muss man jetzt nicht weiter sozusagen literaturwissenschaftlich analysieren, welcher Allmachtsanspruch da drin steckt und wie der Weltkrieg vorweggenommen wurde. Und Viktor Klemperer, der großartige Sprachkritiker des Dritten Reiches, über den wir in diesem Podcast in den nächsten Wochen sicher auch nochmal sprechen werden, der hat es das verruchte Lied genannt und hat als einer der ersten bemerkt, das stand dann auch im Spiegel 1956, dass Baumann nach dem Krieg, um sich sozusagen reinzuwaschen von seiner Rolle, einfach diese Strophe geändert hat. Und wahrscheinlich, weil er sich da ideologisch irgendwie freikaufen wollte. Und er hat die Strophe geändert von und heute gehört uns Deutschland in denn heute, da hört uns Deutschland. Also sozusagen vom annektierenden, imperialistischen, kriegerischen hin eher so zum appellativen, ja, wir wollen ja nur reden. Und er hat eine vierte Strophe ergänzt, die beginnt mit Sie wollen das Lied nicht begreifen und so weiter und so fort. Der Rest ist nicht so interessant. Er hat sich sozusagen in seinem Lied selber gerechtfertigt und interessanterweise hat auch der Reichsjugendführer Baldur von Schirach, also der Chef der Hitlerjugend sozusagen, eine große Rolle im NS-Regime gespielt hat, der hat in den Nürnberger Prozessen ausgesagt, er hat doppelt gelogen, er hat nämlich gesagt, er hätte dieses Lied verboten, was nicht stimmt, weil es wurde bis 45 abgesungen und dass diese Änderung von Baumann, dass nur gehört wird Deutschland und die ganze Welt, das hieß schon im Original so. Also diese Nazis wussten ganz genau, was dieses Lied meinte und so wie es auch interpretiert wurde. Und das finde ich interessant, dass Julia von Heinz ihren Film so genannt hat, weil ich in der Interpretation mich schon entscheiden würde, dass das sozusagen ein Sprechakt der Linken ist und morgen die ganze Welt. Und nicht der Rechten, weil die Kraft dieser rechten Bewegung der Nazis, die wird relativ klein dargestellt, finde ich. Also die sind statisch, die erobern da nichts. Die trauen sich zwar in die Öffentlichkeit und die haben da irgendwie ihr Zentrum und machen ihre Flugblätter, aber von denen geht jetzt keine weitere Bedrohung aus. Außer dass es halt Nazis sind und sie immer bedrohlich sind. Aber dieses und morgen die ganze Welt, diese Aufbruchsstimmung, dieses Marschieren und wir haben hier das gewinnende Blatt, ja, also wir haben Rückenwind sozusagen, die geht eher von den Linken aus. Und ich frage mich, ob das schon im Titel die Kritik sein soll an der Radikalisierung und dieser Einstellung, wir sind die Guten, wir dürfen alles und heute hauen wir halt die Nazis hier im Ort kaputt und morgen die ganze Welt. Und das finde ich, trifft es aber auch nicht, weil diese Linken oder Linksextremen verhandeln ihre sozusagen politische Ansichten oder auch, wenn man so will, Ideologie, die sie vielleicht haben, Die wird nicht verhandelt im Film. Ich glaube, es gibt nicht einen Dialog, einen ausführlicheren, in dem über die Ziele dieser Bewegung gesprochen wird, außer sie wollen die Nazis klein halten, platt machen und sie wollen so ein bisschen ihr Wohnprojekt haben. Aber es ist nicht politisch in dem Sinne, sondern es ist ein rein wie in einem Computerspiel. Es ist rein so, ja, wir müssen, da kriegen wir Punkte dafür, ja, da müssen wir aber aufpassen. Und es ist taktisch, strategisch, aber es wird eben dieser Anspruch und morgen die ganze Welt wird gar nicht formuliert. Und es werden auch gar nicht die Ziele, die dazu führen können. Oder was will man dann verwirklichen? Will man dann den Sozialismus, den Kommunismus, will man dann alle Nazis umbringen? Also das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Und deswegen wundert mich dieses Zitat auch. Und auch das lässt mich ratlos zurück, weil es, finde ich, auch in der Protagonistin nicht angelegt ist. Die äußert auch, die ist im Widerstand. Die sagt dann, wir können die doch nicht machen lassen. Und sie begibt sich natürlich in eine Gewaltspirale und sie kommt dann nicht mehr so richtig raus und vielleicht rebelliert sie auch gegen ihre Familie, alles gut und schön, aber sie hat keinen Allmachtsanspruch. Sie hat überhaupt gar keine politische Programmatik, die sie äußert. Was ich auch gut finde. Also will ich an sich gar nicht kritisieren, aber deswegen bis zum Titel sind da Leerstellen. Nun.
Und auf einer Leerstelle hören wir jetzt auch auf.
Nee, tun wir nicht, weil, also wir können auch aufhören, aber du hast ja auch, richtig schlechte Überleitung, 3000, aber du bist ja auch Schauspielerin. Das wissen vielleicht viele nicht, diesen Podcast hören, die fragen sich, warum kann sie so toll sprechen? Weil sie ja ausgebildete und praktizierende und erfolgreiche Schauspielerin ist. Sie hat, ja gut, ich meine, wie erfolgreich ist dieser Podcast? Es ist auch, da müssen wir den inneren Despoten rausholen und einfach so tun, als ob, dann wird es schon wahr. Ich finde schon, dass du erfolgreich bist, weil du hast gedreht und du durftest sogar, du möchtest uns jetzt davon erzählen, weil wir haben ja gesagt, wir wollen, dass es ein bisschen mehr menschelt in diesem Podcast und wir so ein paar mehr Anekdoten aus unserem krassen Showbusiness-Leben erzählen. Und bei dir war sogar Silvester. Es wurde Silvester gefeiert.
Ja, es ist wirklich auch nur der Erzählung wert, weil es so ein fantastisch schöner Drehtag war. Und an alle Münchner HörerInnen, falls ihr gestern ein Feuerwerk irgendwie im Nachthimmel wahrgenommen und gesehen haben solltet. Das waren wir. Das war der Dreh, an dem ich beteiligt war.
Ihr habt ein echtes Feuerwerk abgefeuert, oder was?
Wir haben ein echtes Feuerwerk abgefeuert. Das ist für die wunderschöne Serie Fett und Fett. Es ist so, dass wir eine Silvester-Szene nachdrehen mussten. Und nach langwierigen Verhandlungen mit der Stadt München konnte es hingekriegt werden, dass eine Autorisierung für das Abschießen von Feuerwerk erfolgte, weil es ist ja in der Innenstadt sowieso erstmal verboten, grundlos, anlasslos und unangekündigt Feuerwerk abzuschießen.
Echt? In München?
Und wir haben deswegen diese wunderschöne Silvester-Szene nachstellen dürfen auf einer auch ebenso wirklich beeindruckenden Dachterrasse. Das Ding war, wir hatten aber nur 5 Schuss und dementsprechend musste die Szene in mindestens 5 Takes im Kasten sein, sonst wäre einfach alles vorüber gewesen, die ganze Produktion in den Regen hinabgestürzt, der gestern auch erfolgte. Mhm. Und ich habe auf Instagram tatsächlich sehr viele Münchner wahrgenommen, die dann wirklich mit großen Fragezeichen und eben so großen Leerstellen diese Fotos geteilt hatten. Und das war, Friedemann, das war wirklich, ich glaube, einer der schönsten Drehmomente, die ich hatte, weil aber auch nach einem Jahr Pandemie, nach über einem Jahr Corona-Krise und nach einem komplett ins Wasser gefallenen oder nicht stattgefunden habenden Silvester, es mit dieser Gruppe an Menschen, die auch alle so schön und ausgelassen waren, Silvester nachfeiern zu dürfen über diesen Münchner Dächern, wirklich sich anfühlte wie echtes Silvester. Wir waren alle wirklich betrunken von der Szene.
Fantastisch.
Ja, das war wirklich toll. Und falls einer von der Produktion mithört, nochmal ganz lieben Gruß und danke nochmal für den schönen, schönen Drehtag. Auch meinen Spielpartner, mit dem ich eine Sexszene gleich am ersten Tag spielen durfte.
Silvester und Sex, Samira.
Das war der beste Dreh drin. Ever.
Und wie war das für Sie? Wie hat sich das angefühlt, Frau Lucie?
Das war so, also mein Spielpartner war sensationell, weil er mir sehr viel Sicherheit und Geborgenheit gegeben hat und auch wirklich das Gefühl gegeben hat, auf mich Acht zu geben in der Szene oder auf mich aufzupassen, dass ich nicht in irgendeiner Form verschreckt werde oder irgendwie an der Schwierigkeit der Szene kaputt gehen könnte innerlich als Schauspielerin. Das Problem ist einfach nur, ich weiß nicht, ob das einer Schauspielerin auch so ergeht, aber man hat eine private Schamhaftigkeit nach wie vor, auch wenn man geprobt hat und auch wenn man sich kennt und auch wenn man seinen Spielpartner kennt und mag, die körperlich schwer zu unterdrücken ist. Also gerade wenn man versucht, so durchlässig wie möglich zu sein und Impulsen freien Lauf zu geben, muss man aufpassen, dass nicht die privaten Impulse, also die Samira-Impulse von oh, ich möchte mich verstecken, oh, ich schäme mich, versehentlich aus dem Körper sozusagen rauskommen, rausgespielt werden und die für die Szene natürlich wesentlich wichtigeren und gewollteren Impulse, nämlich die meiner Figur, nicht versehentlich konterkarieren oder sowas oder unterdrücken oder so. Weil natürlich die Figur ja jemanden spielt, die ihren Spielpartner seit 5 Monaten kennt und mit dem regelmäßig schläft und natürlich nicht schamhaft ist. Und das war die große Herausforderung gestern, aber ich hoffe, wir haben sie gemeistert und anschauen könnt ihr euch das.
Wo denn? Darfst du doch nicht sagen. Naja, okay.
Darf ich noch nicht sagen. Aber ja, es folgen noch ein paar Drehtage und vielleicht kann ich euch noch mehr witzige Sachen berichten. Auf jeden Fall ist das Drehen sehr, sehr lustig, weil die Leute sehr witzig sind.
Fantastisch, es freut mich total, dass du da nicht nur ein Stück Normalität zurückbekommen hast, sondern sozusagen ein Stück bessere Normalität, weil es ja ein neues Projekt ist. Es gab es ja vor Corona nicht. Ich habe tatsächlich mir, und das soll jetzt der Rausschmeißer sein für heute, ich bin ja ein Recherchierer und ich habe nochmal in deinem Wikipedia-Eintrag nachgelesen, wo du schon überall mitgespielt hast. Das ist schon, wie immer, machst du dich da viel kleiner, als du bist. Ich zähle einfach nur mal auf, weil Luli sieht fern, Sturm der Liebe, Der Bergdoktor und vor allem in dem Kinofilm High Alarm am Müggelsee. Also ohne Quatsch, ja. Das ist eine super Bandbreite. Und jetzt Fett und Fett ist eine tolle Serie und das darf man jetzt wahrscheinlich wieder überhaupt nicht verraten, aber in einer wirklich krass fantastisch guten Serie hast du auch gedreht und das sehen wir dann irgendwann demnächst.
Diesen Sommer, ja.
Diesen Sommer. Raus. Okay, durchatmen. Das war schon sehr privat zum Abschluss dieser 41. Episode Piratensender Powerplay. Nächste Woche erzähle ich euch auf jeden Fall eine viel langweiligere Geschichte aus meinem Leben jenseits dieses Podcastes. Freut euch drauf. Ich wünsche euch ein fantastisches letztes Maiwochenende. Es wird ein super Sommer. Ich bin überzeugt davon. Ciao.
Tschüss.
Hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!